Loben will ich den Herrn mein Leben lang. Halleluja, lobe den Herrn meine Seele. Ich will den Herrn loben mein Leben lang. Für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde. Und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat, wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt, auf ihn, der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin lebt, auf ihn, der für alle Zeiten Treue hält, den Unterdrückten verschafft er Recht, den Hungernden gibt er Brot, der Herr befreit die Gefangenen, der Herr öffnet die Augen der Blinden, der Herr richtet Gebeugte auf, der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König, dein Gott, Zion, jetzt und in allen künftigen Generationen. Halleluja.
Wir sind heute mit dieser Predigt, um die es jetzt geht, über diesen Psalm am Ende unserer Predigtreihe, über die Psalmen, gute Zeiten, schlechte Zeiten, so haben wir das ja überschrieben, intensiv beten. Und dieser Psalm, den wir gerade gehört haben, der Psalm 146, ist auch ein Psalm, den David geschrieben hat. Und David hat viele dieser Psalmen, dieser alttestamentlichen Lieder oder Gedichte geschrieben. Die letzten zwei Predigten waren ja auch Psalmen von David. Und genau, deswegen gucken wir uns heute zum Abschluss dieser Predigtreihe auch diesen Psalm von David an. Und der hat ja ein bisschen anderen Charakter, hat man gleich schon gemerkt, als die Psalmen jetzt in der letzten Zeit. Das ist nämlich ein Psalm, der ganz anders losgeht. David legt ja sofort los mit einem Halleluja. Und das ist ja mittlerweile schon so ein Wort, Halleluja, das ruft man ja auch, wenn, was weiß ich, sein Lieblingsfußballspieler ein Tor macht oder was weiß ich was. Aber Halleluja heißt eigentlich im Hebräischen, ich muss mal ein bisschen weiter nach vorne hier, im Hebräischen preist Jahwe oder lobt Jahwe oder lobt Gott. Nichts anderes heißt Halleluja. Und das ist quasi so eine Aufforderung an alle. Also wir sollen alle Gott loben, ihn preisen. Das ist, David ruft das sozusagen in die Menge raus und sagt, ihr alle lobt Gott. So startet er. Aber dann wird er ziemlich persönlich, sofort im nächsten Vers, wo er dann nicht mehr bei dem alle bleibt, sondern es ganz persönlich für sich macht. Da heißt es da, lobt den Herrn oder lobe den Herrn meine Seele, also so eine Selbstaufforderung. Und dann, ich will den Herrn loben, mein Leben lang für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Das schreibt er da. Also, ich will den Herrn loben, mein Leben lang für meinen Gott singen und musizieren, solange ich bin. Vor ein paar Wochen hatten Christina und ich Hochzeitstag, so knapp 2 Monate her. Und da haben wir uns an diesem Tag unser Video von dem Hochzeitstraugottesdienst angeguckt. Und da haben wir auch in dem Traugottesdienst uns gegenseitig unser Trauversprechen zugesprochen. Also wir haben das frei formuliert, das war für mich nicht so geschickt, weil ich habe da voll den grammatikalischen Fehler eingebaut. Aber ist egal, also bei diesen Trauversprechen, egal wie man es jetzt macht, ob der Pastor quasi vorliest, man sagt ja mit Gottes Hilfe oder ob man sich das selber formuliert, so der Kern ist eigentlich immer ähnlich oder immer derselbe, nämlich im Kern heißt es, wir wollen zusammenbleiben in guten wie in schlechten Zeiten, bis der Tod uns scheidet. Wir wollen zusammenbleiben. Dieses Versprechen ist ja nicht nur sowas, was man halt einbaut, weil es schön ist, weil es gehört halt dazu oder so, sondern das ist ja tatsächlich so, so ein Rahmen für die Beziehung, was ganz, ganz Entscheidendes. Das ist nicht einfach so ein Spruch, sondern das ist etwas, was den Rahmen für die Beziehung bildet, weil gute und schlechte Zeiten kommen, so oder so, von ganz alleine. Da muss man eigentlich gar nichts für machen, beziehungsweise allein, dass zwei Menschen beteiligt sind, garantiert dafür, dass auch schlechte Zeiten kommen. Also, mit anderen Worten, dieses Versprechen ist ein ganz wichtiger Rahmen dafür, wie die Beziehung sich gestaltet. Und David macht hier was ganz Ähnliches, wie wir in unserem Trauversprechen oder wie ihr, wenn ihr geheiratet habt, in eurem Trauversprechen. Er verspricht nämlich vor allen Zuhörern eine Sache. Ich will meinen Gott loben, mein Leben lang, in guten wie in schlechten Zeiten. Das ist eigentlich, was David hier sagt. Ich will meinen Gott loben, mein Leben lang, in guten wie in schlechten Zeiten. David redet also nicht nur über so einen Moment, jetzt gerade fühle ich mich gut, toller Sonntag, nettes Wetter, mir geht's gut, hab gut gefrühstückt, wie auch immer. Jetzt schadet es nicht, Gott zu loben oder so. Nein, sondern David sagt, das ist quasi mein Lebensprogramm, mein Motto. Das, wo ich mein Leben sozusagen nach ausrichten möchte. Und ganz ehrlich, wenn man mal darüber nachdenkt, finde ich zumindest für mich, ist das ein Lebensprogramm, ein Lebensmotto, was mir so gar nicht entspricht, was überhaupt nicht normal für mich ist. Wenn ich mein Leben anschaue, dann merke ich ganz oft, dass ich damit beschäftigt bin, manchmal gar nicht bewusst, sondern einfach automatisch, mehr mich zu loben oder daran zu arbeiten, dass andere mich loben können oder es tun. Das ist peinlich, aber ich habe neulich am Klavier gesessen und ein paar Lobpreislieder begleitet. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt. Vielleicht ist es bei euch, wenn ihr jetzt nicht ein Instrument spielt oder so, vielleicht eher beim Autofahren oder so. Aber es gibt bestimmte Tätigkeiten, da muss man sich schon ein bisschen konzentrieren, aber man hat trotzdem Kapazität für so einen inneren Dialog. Kennt ihr das? Also man macht das und trotzdem kann man so in so einen inneren Dialog mit sich eintreten. So war das bei mir in diesem Fall. Ich habe mich nämlich plötzlich dabei erwischt, wie ich gedacht habe beim Spielen, oh, wenn ich jetzt so und so spiele, dann denken bestimmt manche, boah, wie kann der toll spielen? Peinlich, ne? Ich bin dann in diesen inneren Dialog mit mir eingetreten und habe gesagt, aber Christoph, hast du sie nicht alle? Es geht ja nicht um dich in diesem Fall, sondern du spielst gerade Lobpreislieder. Normalerweise würde ich mich an dem Punkt dann verspielen, habe ich, glaube ich, in diesem Fall nicht. Aber das sind so innere Dialoge oder Beobachtungen, wo ich merke, ganz oft ist es bei mir so, ich bin eigentlich damit beschäftigt, dafür zu sorgen, dass andere sagen, hast du aber toll gemacht, super, mir Lob geben, aber nicht damit beschäftigt, mich wirklich darauf zu konzentrieren, dass Gott Lob bekommt. Und das ist so ein Automatismus. Ich muss da nicht drüber nachdenken, im Gegenteil, ich muss darüber nachdenken, wenn ich es anders machen will, dass Gott Lob bekommt. Also die Frage, wie kommt David eigentlich dazu, dass er sagt, ich will Gott mein ganzes Leben lang loben. Wie kommt er dazu? Das andere wäre doch eigentlich viel normaler, viel automatischer und vielleicht auch für so einen König, der gut Harfe spielen konnte, ein toller Kriegsherr war, was weiß ich, vielleicht sah er auch gut aus, keine Ahnung. Das andere wäre doch viel normaler gewesen. Warum hat der nicht so ein, ich will Gott so ein bisschen loben, aber vor allen Dingen auch mein Ding durchziehen? Zwei Argumente nennt David hier in diesem Psalm, die, glaube ich, ziemlich stark sind. Das erste ist, weil es der Mensch im entscheidenden Moment nicht bringt. Das ist das erste Argument. Und das zweite ist, weil es der lebendige und gerechte Gott, der Schöpfer aller Dinge, bringt. So einfach ist es, weil es der Mensch im entscheidenden Moment nicht bringt, aber Gott, der bringt es. Weil es der Mensch im entscheidenden Moment nicht bringt. Verlasst euch nicht auf Mächtige, nicht auf irgendeinen Menschen, bei dem doch keine Hilfe zu finden ist. Wenn er den letzten Atem aushaucht, so wird er wieder zur Erde und am selben Tag ist es vorbei mit all seinen Plänen. Was meint eigentlich David damit, wenn er sagt, verlasst euch nicht auf Mächtige oder Einflussreiche, könnte man heute vielleicht ein bisschen freier übersetzen, noch auf irgendeinen Menschen? Bedeutet das, wir sollen uns überhaupt nicht mehr auf irgendwen verlassen? Also, wenn wir sagen, hey, der Gottesdienst geht um 11 Uhr los, dann heißt das nicht, der geht um 11 Uhr los, was er ja meistens auch nicht tut, sondern 5 nach. Egal, aber der geht vielleicht um 12 los oder gar nicht oder nachmittags. Ist das, was David sagt, wenn irgendein Mensch was sagt, bloß nicht drauf verlassen, stimmt eh nicht. Oder wenn du am Auskunftsschalter der Deutschen Bundesbahn dir die Auskunft einholst, wann fährt denn die Bahn? Sollst du dich drauf verlassen oder nicht? Heißt das, der Zug fährt nicht um die Uhrzeit? Kann man sich trefflich darüber streiten, ob das jetzt so ist oder nicht? Es gibt ja so viele andere Beispiele. Wenn deine Eltern dir sagen, hör mal, ich bin bei dir, du bist mein Kind, ich sorge für dich, darauf kannst du dich verlassen. Sollen wir dann sagen, nee, stimmt eh nicht, Mama, Papa, brauche ich mich nicht drauf verlassen, steht in der Bibel so. Das wird eh nichts mit euch. Oder wenn dein Partner zu dir sagt, hey, ich bleibe bei dir, ich liebe dich, Ich stehe zu dir auch in schlechten Zeiten. Sollen wir dann sagen, das stimmt eh nicht? Ist kein Verlass drauf? Wenn wir so leben würden, theoretisch wäre das ja möglich. Ja? Und an manchen Punkten merken wir auch, so, es ist nicht immer ganz so genau mit den Abfahrtszeiten oder den Beginnzeiten von Gottesdienst. Aber wenn wir trotzdem so leben würden, dass wir so ein generelles Misstrauen hätten, sagen, wir können uns auf keinen verlassen, so können wir nicht leben. So können wir Menschen nicht leben, das funktioniert nicht. Wir brauchen das, dass wir uns aufeinander verlassen können. Und wir müssen auch immer wieder dieses Risiko investieren, enttäuscht zu werden. Wenn wir das nicht machen würden, dann wäre das Leben nicht möglich. Es ging nicht. Das würde einfach nicht funktionieren. Und deshalb denke ich auch nicht, dass David das meint, dass David hier sagt, bloß nicht mehr auf irgendwen verlassen. Das funktioniert eh nicht. Sondern ich glaube, er meint etwas anderes. Stell dir mal ein Haus vor. Ein ganz normales Haus. Ist egal, muss jetzt keine Villa sein oder so. Einfach ein Haus, Mauern, Dach und so weiter. Wird ja in Potsdam relativ viel gebaut. Womit fängt man an? Was wird immer als erstes gebaut? Also, bitte? Fundament. Genau, das Fundament. Macht Sinn, mit dem Dach anfangen ist immer ein bisschen schlecht, weil dann ist ja schon quasi fertig. Sondern man fängt mit dem Fundament an. Ob das jetzt unten im Keller ist oder ohne Keller gebaut, ist egal, damit fängt man an. Was setzt man als nächstes dran oder drauf? Das ist eine einfache Frage, die Mauern. Ja? Und früher, als man vielleicht noch nicht so systematisch bauen konnte, da war es noch viel wichtiger, die sogenannten Grundmauern zu setzen. Also die tragenden Mauern, das, was eigentlich sozusagen trägt. Und so ähnlich, glaube ich, sind wir Menschen aufgebaut. Ich weiß, ein bisschen gewagtes Bild, euch jetzt alle mit Häusern zu vergleichen oder uns alle, aber im Grunde genommen hat es viel Ähnlichkeit. Auch wir Menschen haben ein Fundament, auf dem unser Leben, wer wir sind, aufbaut und wir haben Grundmauern. Das Fundament ist eigentlich unsere tiefste Persönlichkeit, unsere Identität oder die Bibel nennt das unser Herz. Das Sitz unserer Persönlichkeit, da wo wir ich sind. Und dann die Grundmauern ist sozusagen unsere Persönlichkeit, wie wir verdrahtet sind, was wir mögen, wie wir so sind, ob eher extrovertiert, introvertiert, wie auch immer, wie wir quasi mit dieser Identität ins Leben gehen. Das bildet quasi das Grundgerüst und alles andere baut sich dann darauf auf, wie wir über andere Menschen denken, was wir tun, wie wir über uns selber denken, wer wir sind, welchen Wert wir uns geben. Das Fundament ist quasi die Stabilität für unser Leben. Unser Fundament gibt uns die Stabilität. Das ist die Statik für uns als Person. Das ist der Ort eigentlich, wo wir zutiefst ich sind. Aber je nach Lebensumständen gerät dieses Fundament ins Wanken. Es gibt manchmal im Leben so Erdbeben. Und plötzlich merken wir, unser Lebenshaus ist gar nicht so erdbebensicher. Da kommen plötzlich Risse ins Fundament oder in die Grundmauern. Und wir merken, irgendwie brauchen wir Stabilität. Uns fehlt da etwas. Und die Frage ist, wer oder was gibt dir in solchen entscheidenden Momenten, wenn das Erdbeben kommt, wenn es ins Wanken gerät, wer gibt deinem Fundament, wer gibt meinem Fundament in dieser Situation Stabilität? Von wem erwarte ich diese innere und manchmal auch äußere Hilfe, wenn ich in Not bin? Und David spricht hier eine Warnung aus, und er sagt im Grunde, wenn wir für diese innere Stabilität, die Statik unseres Lebens, uns im Wesentlichen, im Kern auf Menschen verlassen und von ihnen Hilfe erwarten, dann seid gewarnt, Menschen können nur sehr bedingt helfen. Wenn es hart auf hart kommt, können sie deinem Lebensfundament keine Stabilität geben. Das ist das, was David sagt. Und er sagt es auch direkt, warum? Warum ist das denn so, dass Menschen das, wenn es wirklich drauf ankommt, nicht geben können? Weil, so sagt David, sie endlich und damit begrenzt sind. Menschen müssen sterben. Wenn der letzte Atem ausgehaucht ist, sind die Menschen weg und mit ihnen all ihre Ideen, ihre Pläne, ihr Einfluss und so weiter und so fort. Und wenn man das mal durchexerziert, es kann sein, dass dein Partner noch heute stirbt, mit dem du dir eigentlich dein Lebensglück aufbauen wolltest. Es kann sein, dass dein Chef schon heute seine Position räumen muss und damit deine Interessen und all das, was du sozusagen unter seiner Leitung gemacht hast, keine Berücksichtigung mehr findet. Selbst wenn du oder andere ganz viel Erfolg, Einfluss und Macht haben, ist doch dein Einfluss und deine Macht begrenzt. Du kannst nicht gleichzeitig an allen Orten sein. Du hast nicht alles unter Kontrolle. Das ist auch das, was jetzt im amerikanischen Wahlkampf deutlich wird, nach all den Befürchtungen und so, dass man sagt, ja, mal abwarten. Ein Einzelner, auch der amerikanische Präsident, kann nicht machen, was er will. Wir sind begrenzt. Wir sind begrenzt. Die Frage, glaube ich, ist, von wem erwarten wir Sicherheit, Schutz, Versorgung, Perspektive und Zukunft? Auf was setzen wir unsere Hoffnung? Ich habe in der Vorbereitung einen Ausschnitt aus einem Interview gelesen mit unserem wahrscheinlich zukünftigen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Das ist aus der Rheinischen Post und er wird viel gefragt und so weiter und so fort. Und dann geht es auch um die EU, also um diese, um Europa und diese Rettungsmaßnahmen. Ja, und dann wird er Folgendes gefragt. Auch in Ihrer Wählerschaft gibt es Unmut über die ständigen Rettungsmaßnahmen von Europa. Wie lange werden Sie den Pro-Europa-Kurs durchhalten? Und die Antwort von Steinmeier finde ich interessant. Er sagt, die SPD tritt nicht für ein naives Wohlfühl-Europa ein. Im Gegenteil, uns ist es sehr bewusst, dieses Europa ist die Antwort auf zwei Weltkriege. Es ist über den Gräbern unserer Väter und Großväter entstanden. Es ist dieses Europa, das 60 Jahre Frieden und ein Maß an Wohlstand für Deutschland erbracht hat, das noch vor Jahrzehnten unvorstellbar schien. Auch die deutsche Einheit wäre ohne Europa nicht möglich gewesen. Das ist die Geschichte. Aber wir müssen auch begründen, warum Europa unsere Zukunft ist. Ich sage, Europa ist unsere Hoffnung auf weitere Jahrzehnte Frieden und Wohlstand. Nur gemeinsam sind wir stark genug, im weltweiten Wettbewerb standzuhalten, unsere Freiheit zu verteidigen und Frieden zu bewahren. Als ich das gelesen habe, habe ich mich gefragt, ist das so? Ist Europa unsere Hoffnung auf weitere Jahrzehnte Frieden und Wohlstand? Wenn es hart auf hart kommt, ist es Europa? Ich weiß nicht, wie deine Erfahrungen mit Menschen sind. Vielleicht ist es ja so, dass du genau diese Erfahrung auch in deinem Leben hast. Ich vermute, du hast sie an der einen oder anderen Stelle. Da hast du deine Hoffnung auf einen Menschen gesetzt, viel investiert und sie haben dich enttäuscht. Nicht alle hoffentlich, aber manche. David sagt hier, wenn es wirklich drauf ankommt, verlasst euch nicht auf Menschen. Das ist ja jetzt mal ein bisschen niederschmetternd und auch ein bisschen deprimierend. Aber David bleibt nicht dabei stehen. Zwei Verse, oder ich weiß gar nicht, sind es zwei oder sogar nur einer? Zwei Verse. Verwendet er auf dieses negative Argument. Aber jetzt, sagt er, passt auf, das zweite Argument. Glücklich zu preisen ist, wer den Gott Jakobs zum Helfer hat. Wer seine Hoffnung auf den Herrn, seinen Gott setzt. Das ist das zweite Argument, was David liefert. Weil es der lebendige und gerechte Gott, der Schöpfer aller Dinge, bringt. Wenn es drauf ankommt, er bringt. David erwähnt hier in diesem ersten Vers ganz bewusst, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, den Stammvater Jakob. Und für die Israeliten war dieser Name so eine Art Hyperlink. Ich weiß nicht, kennt ihr wahrscheinlich alle im Internet, ja? Da ist man auf irgendeiner Homepage oder so. Dann sind bestimmte Sachen, wenn man mit der Maus drüber geht, anklickbar. Und wenn man dann auf diesen Hyperlink klickt, dann öffnet sich ein weiteres Fenster oder es öffnet sich ein Video oder irgendwas anderes. Auf jeden Fall kriegt man mehr Informationen. Hinter diesem Hyperlink steckt mehr. Ja? Und für die Zuhörer Davids damals war der Name Jakob wie so ein Hyperlink. Und sobald sie diesen Namen hörten, öffnete sich für sie ein Stück ihrer Geschichte und damit auch ein Stück ihrer Identität. Und das ist interessant, David macht das nicht einfach so, sondern David weiß schon, wie er seine Lieder dichtet. Denn Jakob in der Geschichte Israels, ich kann das jetzt nur so ganz kurz anreißen, aber Jakob stand für eine Person, die wie keine andere von den Stammvätern erlebt hat, dass man sich auf Menschen nicht verlassen kann. Als erstes war Jakob ganz bewusst, man konnte sich nicht auf ihn selber verlassen. Denn der Kerl hat seinen eigenen Zwillingsbruder um das Erbe geprellt. Der hat den betrogen mit Hilfe seiner Mutter. Und dann, als er dann fliehen musste, hat er erlebt, dass er selber betrogen worden ist, nämlich von seinem Schwiegervater, beziehungsweise von seinem Schwiegervater in Spe. Der wollte eine bestimmte Frau heiraten, für die hat er geschuftet wie verrückt. Und zur Zeit der Hochzeit hat sein Schwiegervater ihm eine andere gegeben, nämlich seine andere Tochter, die keiner haben wollte zu dem Zeitpunkt. Da musste er nochmal 7 Jahre schuften. Der hatte erfahren, wie kein anderer, dass man sich auf Menschen nicht verlassen kann, wenn es drauf ankommt. Aber Jakob war auch der, der um den Segen Gottes gerungen hat, der mit Gott quasi richtig gekämpft hat und gesagt, ich lass dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Und er wurde von Gott gesegnet. Jakob stand für die Person, die erfahren hat, wie keine andere, dass Gott, wenn er gebraucht wird, wenn man ihn braucht, verlässlich ist und da ist und segnet. Und Jakob ist zum Stammvater vom Volk Israel geworden. Und das ist das andere, was David hier auch sagt. Es war nämlich nicht nur so ein Hyperlink, wo die Leute wussten, aha, Jakob steht für das, sondern es war auch wie so ein Identitätsmarker. Der Name Jakob war wie so ein biblischer Fingerabdruck Gottes. Das muss ich erklären. Was meine ich damit? Wenn Gott sich im Alten Testament vorstellt, wenn er sagen will, wer er ist, was ihn ausmacht, dann stellt er sich meistens so vor. Ich bin Jahwe, diesen Namen übrigens würden Juden nicht aussprechen, ja, weil er als unaussprechbar gilt. Ich bin Jahwe, der Gott, und jetzt kommt es, eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Abrahams, Isaaks, Jakobs, die Stammväter. Das ist mein Name auf ewig, mit dem man mich anrufen soll von Geschlecht zu Geschlecht. David sagt also hier in diesem Psalm, dieser Gott und nur dieser Gott ist es, auf den Verlass ist. Manchmal, wenn ich mit Leuten über den Glauben ins Gespräch komme, dann begegnet mir immer wieder eine ähnliche Überzeugung, die ich ganz interessant finde. Und zwar, so ganz grob, ja, es gibt einen Gott. Es gibt da was Übernatürliches. Vielleicht ist das auch deine Überzeugung, weiß ich nicht. Denn ich habe gemerkt, es ist gar nicht so wahrscheinlich, dass die meisten Leute sagen, nö, gibt's alles gar nicht, da gibt's nichts, da ist alles empty sozusagen. Nein, die Überzeugung, dass da was ist über mir, was nach mir guckt, ist für viele ein total beruhigender Gedanke. Zumindest, wenn das da auch nett ist. Aber oftmals bleibt dieser Gott, dieses Übernatürliche, diese Kraft, diese anonyme, undefinierbare Macht auch wirklich so anonym und unpackbar und unkonkret. Ich glaube, dass in guten Tagen diese Vorstellung total beflügelnd und vielleicht auch beruhigend sein kann. Da ist was, was nach mir schaut. Ich kenne es nicht mehr, aber ich muss es auch nicht mehr erkennen. Aber wenn es hart auf hart kommt, wenn die schlechten Tage kommen, dann glaube ich und befürchte ich, dass dieses Etwas viel zu unkonkret ist, um wirklich zu helfen. Konkret zu helfen. Für David ist Gott hier nicht unkonkret, sondern er ist sehr, sehr konkret. Er ist nicht irgendwer, nicht irgendwas, sondern es ist Jahwe, der Gott, der sich identifizieren lässt, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und dann macht David es nämlich noch konkreter. Dieser Gott ist nicht nur einer, den wir da irgendwo bei den Stammvätern verorten konnten, sondern mit dem David und auch alle anderen Erfahrungen gemacht haben. Und David quasi, so stelle ich mir das vor, was er dann tut in den nächsten Versen, ist wie, er schießt so ein Feuerwerk der Wahrheit nach dem anderen in den Lobpreishimmel. Ja? Also es ist ja nicht so, dass er da groß irgendwie drumherum redet, sondern was er macht. Glücklich ist, wer sich auf ihn verlässt. Der Himmel und Erde erschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist. Auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält. Den Unterdrückten verschafft er Recht. Den Hungernden gibt er Brot. Der Herr befreit die Gefangenen. Der Herr öffnet die Augen der Blinden. Der Herr richtet Gebeugte auf. Der Herr liebt Menschen, die seinen Willen tun. Der Herr behütet die Fremden, Waisen und Witwen. Stärkt und erhält er. Aber den Weg derer, die ihn verachten, macht er zu einem Irrweg. Auf ewig herrscht der Herr als König. Dein Gott Zion, jetzt und in alle künftigen Generationen. Es ist wie so eine Rakete nach dem anderen. Ja? Wie wenn im Bugapark da diese Feuerwerkssinfonie abgeht und er so eins nach dem anderen. Der Herr behütet, der Herr ist da, der befreit und so weiter und so fort. Und was er eigentlich sagt in diesem Punkt ist, Leute, wenn ihr darüber nachdenkt, was sind denn die Menschen im Vergleich zu diesem Gott? Ja, wenn sie mächtig sind, dann haben sie vielleicht Sklaven, die ihnen große Paläste oder Städte bauen. Aber wer kann denn von sich behaupten, er hätte den Himmel und die Erde und das Meer mit allem, was darin ist, geschaffen? Keiner. Aber Jahwe, mein Gott, er hat es getan. Auf ihn, der Himmel und Erde geschaffen hat, das Meer und alles, was darin ist, kannst du dich verlassen. Welcher Mensch, ob mächtig oder nicht, bleibt an deiner Seite, egal was kommt? Wer kann denn das garantieren? Keiner. Jahwe, mein Gott, auf ihn, der für alle Zeiten die Treue hält, kannst du dich verlassen. Welcher Machthaber, welcher Politiker, welcher Staat verschafft dir Recht, wenn du unterdrückt bist? Jahwe, mein Gott, er verschafft den Unterdrückten Recht. Er sorgt für Gerechtigkeit. Welche Mächtigen und Reichen sind in der Lage, ihr Volk zu versorgen, wenn die Wirtschaft lahmt, die Ernten schlecht sind und so weiter? Jahwe, mein Gott, er gibt den Hungernden ihr Brot. Wer befreit die Gefangenen, anstatt die Gefängnisse zu überfüllen mit Andersdenkenden? Jahwe, mein Gott, wer richtet die wieder auf, die niedergeschlagen sind? Jahwe, mein Gott, wer macht die Blinden wiedersehend? Jahwe, mein Gott, wer liebt sein Volk wirklich und nicht nur, damit es einem die Machtposition erhält? Jahwe, mein Gott, wer ist ein Machthaber, der konsequent die Fremden, die Waisen und die Witwen, die am Rande stehenden, die ausgegrenzten Rechtlosen im Blick hat und sie erhält? Jahwe, mein Gott. Und wer von all den Mächtigen ist ewig und wird ewig regieren? Spätestens da, keiner. Aber Jahwe, mein Gott, ist ewig und wird ewig regieren. Und das sagt David hier, es ist nur einer, nämlich mein Gott, dieser identifizierbare Gott. Und der, auf den kannst du dich verlassen, hundertprozentig. Wäre es nicht super, so einen Gott zu haben, an so einen Gott zu glauben? Vielleicht sogar nicht nur so an ihn zu glauben, sondern ihn auch so im Leben zu erfahren. Aber vielleicht ist es so, dass du denkst, das ist alles schön und gut, das Alte Testament hast du toll erklärt, wie auch immer. Aber irgendwie bleibt das doch so unkonkret. Auch dieser Gott von David, den er da beschreibt, bleibt so weit weg für mich, so unkonkret, so unerfahrbar. Wir feiern heute den ersten Advent. Die Ankunft von Jesus. Und eigentlich ist Advent die Antwort auf genau diese Frage. Gott, du bist trotzdem so weit weg, so begrenzt. Da ist das Problem der Sünde, was irgendwie gefühlt immer noch zwischen uns steht. Du bist so unanfassbar, so weit weg. Und der Advent ist genau die Antwort auf dieses Empfinden. Gott wird konkret. Gott wird anfassbar, ganz konkret, nicht mehr weit weg, sondern benennbar, mit Namen in Jesus Christus. Deshalb ist Jesus gekommen. Er wurde Mensch, damit wir Gott ganz konkret kennenlernen können und auch erleben können. Und es war für die Leute damals, als Jesus aufgetreten ist, so erstaunlich und manchmal auch so unglaublich. Denn Jesus sagt an ganz vielen Stellen, nicht nur sagt, sondern tut auch exakt das, was wir hier im Psalm von Gott, Jahwe, dem Gott Davids, dem Gott von Abraham, Isaak und Jakob lesen. Als Jesus seinen Dienst beginnt, ist er in der Synagoge, ist so ähnlich wie so eine Kirche damals für die Juden. Und da konnten Männer, die in der Religionsgemeinschaft drin waren, also ab 14, konnten aufstehen, wenn sie was zu sagen hatten oder konnten zum Beispiel auch aus der Tora, also dem Alten Testament, vorlesen, wenn sie dachten, okay, das ist jetzt vielleicht eine Stelle, die möchte ich gerne mal hier zum Besten geben oder so. Konnte nicht jeder lesen, von daher war das schon ein bisschen beschränkt, aber das war möglich. Und Jesus gibt eine Situation, am Anfang seines Dienstes macht er genau das. Er ist in der Synagoge, er steht auf und lässt sich die Tora-Rolle reichen, schlägt oder lässt eine Stelle aufschlagen, und jetzt hört genau zu, da heißt es aus Jesaja: Der Geist des Herrn ruht auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Er hat mich gesandt mit dem Auftrag, den Armen gute Botschaft zu bringen, den Gefangenen zu verkünden, dass sie frei sein sollen, und den Blinden, dass sie sehen werden, den Unterdrückten die Freiheit zu bringen und ein Jahr der Gnade des Herrn auszurufen. Jesus rollte die Buchrolle zusammen, gab sie dem Synagogendiener zurück und setzte sich. Alle in der Synagoge sahen ihn gespannt an. Er begann zu reden. Heute hat sich dieses Schriftwort erfüllt, sagte er zu ihnen. Ihr seid Zeugen. Und an anderer Stelle, als ein enger Vertrauter von Jesus, Johannes der Täufer, so eine Art Vorbote von Jesus, einmal diese große Frage hatte: Jesus, bist du wirklich dieser Gott konkret, dieser Immanuel, Gott ist mit uns. Bist du das oder bist du doch wer anders? Und dann schickt der Jünger, also eigene Freunde von ihm sozusagen zu Jesus und lässt diese Frage an Jesus richten. Sag mal, bist du es? Also habe ich mich jetzt getäuscht oder nicht? Und dann sagt Jesus Folgendes: Geht zu Johannes und berichtet ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden geheilt, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird Gottes gute Botschaft verkündet. Und glücklich zu preisen ist, wer nicht an mir Anstoß nimmt. Wie der Vater, so der Sohn. Wie der Vater, so der Sohn. Jesus ist niemand anderes als Gott Jahwe, der Gott Abraham, Isaaks und Jakobs. Das, was Gott tut, was ihn kennzeichnet, tut Jesus. Das ist krass. Das war auch für die Leute damals krass. Wenn David also Jahwe besingt, dann besingt er niemand anderen als Jesus. Wenn wir diese Worte benutzen und so beten, dann dürfen wir es mit vollem Bewusstsein, mit vollem Herzen in Richtung Jesus adressieren. Er ist der König, der auf alle Ewigkeit regiert. Und er wird so regieren, wie es dort beschrieben ist. Der Psalm beginnt damit, dass David uns alle auffordert und zum Lob. Halleluja! Lobt alle Gott! Und genauso beendet er auch den Psalm, nachdem er das sehr persönlich gemacht hat. Halleluja! Lobt alle Gott! Die Frage, glaube ich, für uns ist, wen oder was willst du dein ganzes Leben lang loben, in guten wie in schlechten Zeiten? Wo willst du deine Konzentration draufsetzen? Wer soll das sein? Was soll das sein? Und indirekt ist hier diese Aufforderung von David drin und direkt auch am Anfang, nimm doch Gott. Setz ihn doch zum Lobmittelpunkt deines Lebens. Denn auf ihn kannst du dich verlassen. Wenn es wirklich drauf ankommt, und nicht nur dann, aber wenn es wirklich drauf ankommt, auf ihn ist Verlass. Es gibt aber was ganz Entscheidendes, damit das wirklich konkret wird. Damit diese Wahrheiten über Gott und über Jesus, der gekommen ist, um uns die Augen zu öffnen, um uns gute Nachricht zu bringen, um uns frei zu machen, damit all das zum Lob führt. Das sind ja alles Gründe, die David anführt, die schon Lob sind, aber auch ihn sozusagen zum Loben animieren. Erinnerst du dich noch an das Bild von dem Haus? Wahrscheinlich schon. Wir Menschen sind wie ein Haus mit Fundament, Grundmauern und so weiter. Ich bleibe mal bei diesem Bild, weil das schön ist. Jedes Haus hat mindestens eine Tür in der Regel. Ja? Sonst ist was schiefgelaufen. Jesus steht vor deiner Tür. Der drängt sich nicht auf, der drängt sich auch nicht rein. Weil das ist das Entscheidende. Er klopft an und sagt, ich möchte gern rein, damit ich dein Fundament und deinen Grundmauern wieder Stabilität geben kann. Damit ich dein Haus ausrichten kann, schmücken kann, schön machen kann, so wie Gott es eigentlich für dich gedacht hat. Die Frage ist, machst du auf? Und seht ihr, vielleicht zum ersten Mal, vielleicht ist das alles neu für dich, vielleicht denkst du dir, ja, weiß ich nicht, habe ich noch nie gemacht so bewusst, dann ist es zum ersten Mal. Aber es wird nicht das letzte Mal sein. Weil wir haben das so an uns, dass wir ihn irgendwie so ein bisschen herauskomplimentieren. Ja? Weil wir Jesus oftmals mehr als Gast betrachten, anstatt als Bewohner. Und Gäste, die dürfen irgendwann auch wieder gehen. Bewohner bleiben. Und deswegen müssen wir, glaube ich, Jesus oftmals immer wieder diese Tür aufmachen. Weil er beharrlich anklopft. Er sieht sich als Bewohner, definitiv. Die Frage ist, heute Morgen, willst du Jesus reinlassen? Willst du ihn, den Schöpfer, den Befreier, deinen Helfer, den Retter, der dir Gerechtigkeit schafft, der dich sieht, der bei dir bleibt, der treu ist, willst du den reinlassen? Und es gibt ein altes Adventslied, was dieses Bild aufgreift. Ich finde das sehr schön, wir wollen das jetzt gleich zusammen singen. Ich möchte es aber erstmal vorlesen, ein bisschen altdeutsch. Das bringt genau das zum Ausdruck, dieses, ich mache die Tür auf. Ich mache nicht nur die Tür auf, ich mache die Tore auf, damit Jesus reinkommt. Macht hoch die Tür, die Tor macht weit, es kommt der Herr der Herrlichkeit. Ein König aller Königreich, ein Heiland aller Welt zugleich, der Heil und Leben mit sich bringt. Der halb jauchzt oder deshalb jauchzt, mit Freuden singt. Gelobet sei mein Gott, mein Schöpfer reich von Rat. Er ist gerecht, ein Helfer wert, also als Helfer wertvoll. Sanftmütigkeit ist sein Gefährt. Sein Königskron ist Heiligkeit, sein Zepter ist Barmherzigkeit. All unsere Not zum End erbringt, der Halm jauchzt, deshalb jauchzt, mit Freuden singt, gelobet sei mein Gott, mein Heiland, groß von Tat. O wohl dem Land, o wohl der Stadt, so diesen König bei sich hat, wohl allen Herzen insgemein, da dieser König zieht ein. Er ist die rechte Freudensonne, bringt mit sich lauter Freud und Wonn, gelobet sei mein Gott, mein Tröster früh und spät oder spät. Komm, o mein Heiland, Jesu Christ, meins Herzens Tür dir offen ist. Ach, zieh mit deiner Gnade ein, dein Freundlichkeit auch uns erscheinen. Dein Heiliger Geist uns führ und leit den Weg zur ewigen Seligkeit. Dem Namen dein, o Herr, sei ewig Preis und Ehr. Das ist ein Loblied, ein absolutes Loblied, was wir jetzt zusammen singen wollen. Und ich möchte dich einladen, wenn du das so empfindest, dass du sagst, ja, ich habe einfach das Bedürfnis, meine Tür wieder aufzumachen. Nicht, dass er ganz weg war, das ist vielleicht gar nicht der Punkt, vielleicht war er noch nie drin, Jesus, aber ich will ihm die Türen wirklich weit aufmachen. Ich will, dass er reinkommt, ich will Gründe haben, ich will wieder loben, ich will ihn zum Mittelpunkt meines Lebens machen.